Welche Standorte haben besonders viel Potenzial? Die Entwicklung der Mieten hängt entscheidend von lokalen Entwicklungen der Wirtschaft ab. Doch wo entwickelt sich die Wirtschaft besonders dynamisch? Das IW Regional Ranking gibt Auskunft über den Stand und Potenziale der Region in Deutschland und ist Aufhänger für die neue Folge der 1A-Lage. Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was ist der Hintergrund für das IW Regional Ranking? Welche Regionen sind besonders erfolgreich? Spiegelt sich der wirtschaftliche Erfolg auch in den Immobilienpreisen? Welche Regionen haben sich besonders dynamisch entwickelt? Und ein besonderer Fokus in der Studie lag auf den ländlichen Regionen. Was ist der Schlussfolgerung und was folgt aus all dem für die Anleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A-Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir, ihr habt es im Titel gelesen, über die Standorte, die besonders Potenzial haben. Und das ist natürlich der heilige Gral eines jeden Menschen, der sich mit Immobilien beschäftigt. Und dazu gibt es mindestens genauso viele Meinungen wie Standorte und zu jedem Standort sogar noch unterschiedliche Meinungen. Also insofern müssen wir das Ganze mal vom Kopf auf die Füße stellen und dafür brauchen wir eine wissenschaftliche Fundierung. Anders geht's hier gar nicht. Die Daten lügen nicht. Jedenfalls nicht so richtig. Und wir haben ja hier den Cheffälscher sozusagen der Zahlen, der die Zahlen immer ganz alleine sprechen lässt. Unser weltbekannter und berühmter Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke. Grüß dich.
Genau, wir wollen einfach uns mal anschauen, wo ist das Potenzial besonders hoch? Sind es die Big Seven? Sind es die benachbarten Standorte? Wir haben dazu ja mannigfaltig schon auch in diesem Podcast berichtet und teilweise ja auch von Gästen ganz unterschiedliche Meinungen gehört. Vielleicht, ihr habt dazu eine Studie gemacht, das IW Regional Ranking, und die Frage vielleicht als erstes mal, was ist der Hintergrund von dem Regional Ranking des IW? Vielleicht gibst du einfach mal sozusagen den Rahmen, damit wir wissen, wo wir uns bewegen.
Also das IW Regional Ranking ist eigentlich ein Klassiker meiner Kollegen von der IW Consult. Die machen das jährlich und die werten letztlich die Daten von allen Kreisen aus und erstellen daraus ein Ranking. Und da fließt eine ganze Menge an Datenmaterial ein, in drei großen Bereichen letztlich: Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt und Lebensqualität. Also bei der Wirtschaftsstruktur, da geht es zum Beispiel um den Gewerbesaldo, also wie viele neue Unternehmen haben sich hier eigentlich in der Region angesiedelt. Es geht um wissensintensive Dienstleistungen, so als Proxy für die Innovationsfähigkeit, aber auch Steuerkraft ist hier ein Thema. Dann geht es beim Arbeitsmarkt, geht es um Dinge wie den Altersquotienten, das heißt, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Erwerbsbevölkerung und Älteren. Es geht um den Anteil hochqualifizierter Beschäftigter. Und bei Lebensqualität, da gehen so ein paar Soft-Faktoren auch mit rein, wie die Straftaten zum Beispiel, ja, also wie kriminell ist eine bestimmte Region. Aber vor allen Dingen natürlich auch, wie ist der Wanderungssaldo. Und es geht zum Beispiel auch ein, die Ärztedichte, die private Verschuldung, aber auch Baugenehmigung, ja, als Proxy, wie sich die Region dann entwickelt. Und aus all diesen einzelnen Faktoren erstellen die Kollegen dann ein Ranking, das seit vielen Jahren jetzt veröffentlicht wird und das immer eine ganz gute Aussage gibt, wo die einzelnen Regionen stehen, wie sie sich aber auch verändert haben im Zeitablauf und welche eben besonders stark auch aufholen.
Okay, und die Quelle all dieser Daten sind mannigfaltig. Das heißt, wird zusammen, also so zum Beispiel die Verschuldung einer Region, wo finde ich denn sowas?
Nee, das ist die private Überschuldung. Ja, also das heißt, dass da kriegst du natürlich Daten. Ich weiß gar nicht, von wem die Daten hier bekommen. Möglicherweise Kreditreform gibt hier Daten. Also es gibt Quellen zu privater Überschuldung. Es gibt bei vielen anderen ist es tatsächlich das Statistische Bundesamt, das hier in der Regionalstatistik einiges an Daten liefert. Und die werden entsprechend ausgewertet oder eben Daten auch der Arbeitsagentur, die sind gerade für den Arbeitsmarkt natürlich äußerst relevant.
Und sowas wie eine Qualifikation einer Region ist dann, ich meine, auch das ist ja eigentlich ein Datum, das nicht ohne weiteres zu erheben ist. Hochqualifizierte Arbeitskräfte ist ja, also kannst du angeben, Professor Dr. Michael, klar, das gibst du auch gerne an, aber mein Volkswirt, den wird man ja wahrscheinlich nirgendwo, also ich weiß gar nicht, ist das irgendwo zentral hinterlegt?
Naja, Leverkusen kriegt natürlich einen riesen Bonus, weil ich da bin.
Nicht schlecht.
Nein, so funktioniert es natürlich nicht. Also du hast schon Daten nach Berufen und diese Berufe, die werden typischerweise dann eben auch eingeteilt, ob das nun vor allen Dingen Akademiker sind, ob das nun Berufe sind, die zum Beispiel eng mit dem IT-Sektor verknüpft sind, und danach kannst du natürlich gewichten. Ja, also eine Region wie Berlin, das hatten wir auch schon mal, Punkte zum Beispiel damit, dass eben sehr viele Berufe im IT-Sektor entstehen. Ja, und die haben eine hohe Zukunftsfähigkeit, so ist die allgemeine Erwartung. Deswegen steht Berlin zum Beispiel oft relativ gut da. Jedenfalls, wenn es um dieses Thema geht. Ja, also letztlich diese einzelnen, also was hinter deiner Frage ja steht, ne, wie kann man das eigentlich bewerten und sind das die richtigen Indikatoren? Der Versuch ist natürlich schon, mit diesen einzelnen Indikatoren darauf zu schließen, wie zukunftsfähig ist der Standort, wie wirtschaftlich erfolgreich ist der Standort. Es ist nicht auszuschließen, dass da auch mal was verloren geht. Ne? Es ist einfach der Versuch, durch diese Daten eine gewisse Objektivität reinzubekommen. Ne? Du wirst sagen, Hamburg ist natürlich die beste Stadt und wirtschaftlich total erfolgreich. Andere haben vielleicht da andere Präferenzen, und hier ist einfach der Versuch, durch Daten das zu unterlegen, aber es bleibt natürlich irgendwo schwierig, und gerade mit Blick auf die Zukunft stellt sich natürlich auch immer die Frage, was macht denn eigentlich die Zukunftsfähigkeit einer Stadt aus, und vielleicht übersieht man da auch was, also vor dem Hintergrund muss man das natürlich immer mit einer gewissen Demut auch betrachten.
Ja, das war gar nicht so überskeptisch, sondern mich interessierten einfach, okay, das Kreditreform Aggregat Daten verkauft, wahrscheinlich Teil des Business Models oder sogar das Business Model, und das war einfach nur, also dass Proxys gebildet werden, näherungsweise wissen wir ja, ne? Aber die Daten, ihr fälscht sie halt so wenig wie möglich, weil ihr kein eigenes wirtschaftliches Interesse habt, und ganz objektiv betrachtet ist natürlich Hamburg die schönste Stadt. Das denken sogar im Übrigen Leute, die nicht hier wohnen, also insofern muss da was dran sein.
Ich mag Hamburg aber, auch.
Ja, siehst du, ist ja wunderschön. Ja.
Das Wasser, ne? Das Wasser.
Ja, auch, aber auch die Leute und diese Stadt an sich, also, naja. Was soll ich sagen? Gut, aber egal. Nun lass uns irgendwie mal einsteigen. Rein auf Datenbasis. Welche Regionen sind denn besonders erfolgreich? Lass die Katze aus dem Sack.
Ja, also seit einigen Jahren am erfolgreichsten. Also man muss wissen, wir schauen ja nicht nur auf Städte hier, wir schauen auf Kreise auch. Und ganz vorne steht tatsächlich der Landkreis München. Ja, Landkreis München, natürlich direkt an München angrenzend, aber nicht München Stadt. Die sind hier seit Jahren erfolgreich. Wir haben dann an zwei die Stadt Mainz, die eben vor allen Dingen durch BioNTech nach oben getrieben worden ist. Auch weil die Gewerbesteuereinnahmen wahnsinnig gut laufen. Das sind eben Faktoren, die den Standort nach oben ziehen. An drei, ein bisschen überraschend, Coburg. So ein Hidden Champion, wenn man so will. So, und an vier kommt dann München. Dann kommt der Landkreis Starnberg, also auch wieder Umland von München, und dann geht's so ein bisschen weiter, relativ viel Münchner Umland, was hier stark ist. Interessant, Landkreis Dahme-Spreewald ist auf 8, ist in Brandenburg, also auch nahe Berlin angrenzend. So, und dann die nächste Top 7 ist dann Frankfurt am Main auf Platz 9. Interessant ist, Hamburg ist nur auf Rang 28, Berlin nur an 91. Also da sind teilweise dann Umlandgemeinden, gerade bei Berlin, auch weit vor Berlin selber. Das ist schon durchaus interessant. Naja, und unten sind so die man vielleicht erwartet, Oberhausen, Bremerhaven, Duisburg, Gelsenkirchen, Herne, also da ist schon eine sehr starke Konzentration im Ruhrgebiet, da haben wir immer noch große strukturelle Schwierigkeiten. Im Norden noch Neumünster steht auch nicht gut da, Rang 395, also das ist tatsächlich, ja, das Ranking, das die Kollegen hier abgeleitet haben.
Ja, also jetzt verstehe ich, was du meinst mit, man muss da wirklich mit einer gewissen Demut drangehen. scheint es doch einen statistischen Fehler zu geben. Dann ist ja die Frage, wie kommt das? Also ist das an den wirtschaftlichen Erfolg gekoppelt? Ist es so, dass der wirtschaftliche Erfolg dann eine Region erfolgreich macht? Und ist es dann im nächsten Schritt auch so, dass das die Umfelder sind, wo die Immobilienpreise entsprechend drauf reagieren? Also kann man sagen, die Regionen, die ihr jetzt rausgefiltert habt, sind auch die, ich meine Coburg, hätte ich jetzt nicht gedacht, da gibt es ja eine gleichnamige Versicherung, vielleicht ist das irgendwie ein Grund, aber die entscheidende Frage ist, würde ich jetzt in Coburg Immobilien kaufen wollen, müsste ich bei den Immobilienpreisen auch damit rechnen, dass sie entsprechend hoch sind? Das gucken wir gleich mal nach. In Coburg ist ja da.
Also tatsächlich, Coburg hat mich auch ein bisschen überrascht. Coburg ist so oft unter dem Radar. Es sind tatsächlich die Versicherung, die Gleichnameversicherung, die sitzt dort. Die macht natürlich relativ viel aus. Es gibt noch ein paar andere erfolgreiche Mittelständler da. Es ist letztlich ja auch die Gesamtregion, die da vielleicht interessant ist. Es ist in der Tat eine spannende Frage, ob sich das in den Immobilienpreisen immer vollends niederschlägt. Also wo ich sagen würde, da es kommt hin, ist einfach dieses München und das Umland. Wenn wir das mal als Metropolregion betrachten und schauen, wer da in den Top 20 ist, da ist einfach eine ganze Menge an Kreisen rund um München und München selber, die da einfach wirtschaftlich erfolgreich dastehen. So, und da kann man natürlich schon sagen, der wirtschaftliche Erfolg dieser Region, es ist Deutschlands wirtschaftlich erfolgreichste Region, spiegelt sich auf jeden Fall auch in den Immobilienpreisen wieder. So, dass Mainz jetzt an zweiter Stelle steht, von den Immobilienpreisen ja sicherlich nicht. Klar, Frankfurt ist da in der Nähe, ist auch relativ teuer. Mainz selber hat natürlich auch immobilienpreismäßig aufgeholt. Vielleicht auch, da kommen wir gleich zu, auch aufgrund der Dynamik, vielleicht ist da wirklich noch Aufholbedarf, ja, und Aufholmöglichkeit, ne, also im Sinne von Chancen. Erlangen zum Beispiel ist auch ein relativ teurer Standort, aber Coburg ist halt auch relativ klein, ne, ist vielleicht auch sehr fokussiert. Manchmal sind es vielleicht auch diese Standorte, die so durch ein Unternehmen sehr stark getrieben sind, die dann vielleicht auch einen speziellen Markt ausüben. Ne? Also ich glaube, so ganz kannst du es nicht sagen. Auf der anderen Seite, wenn wir am Ende des Rankings schauen, naja, Oberhausen, Bremerhaven, Duisburg, Gelsenkirchen, Herne, das sind eben auch Standorte, da sind die Immobilienpreise auch nicht wirklich stark gestiegen. Da sind die Mieten auch nach wie vor relativ günstig. Also da hast du schon eine andere Entwicklung im Markt. Das muss man ganz klar sehen.
Wobei, aus rein beruflicher Perspektive, ich hatte gerade eine ganze Weile zu tun mit Gelsenkirchen. Und ähnlich wie in Essen, da habe ich das auch als Außenstehender erstmal nicht wahrgenommen, da gibt es ja innerhalb der Region, in Anführungsstrichen, doch erhebliche Unterschiede. Also Bühr-Bülse in Gelsenkirchen ist so ein bisschen wie Blankenese in Hamburg oder so. Also das ist ja sozusagen dann eine Region, oder Burg Altendorf in Essen. Wenn man ganz genau hinschaut, dann ist es ja schon auch nicht homogen, oder?
Ja, das ist richtig. Also das ist bei Duisburg ist das ja auch der Fall. Duisburger Süden, das ist nah an Düsseldorf. Da haben wir durchaus einen Aufschwung. Da ziehen auch viele Leute hin. Duisburger Norden sieht dann schon wieder anders aus. Auch Gelsenkirchen ist es durchaus unterschiedlich. Also das sind ja auch Städte, die sind nicht so klein, und da sind eben auch die Stadtviertel mitunter auch sehr, sehr unterschiedlich, ne? Also insofern muss man das auch differenzieren. Ich glaube auch, dass in Gelsenkirchen auch schöne Ecken sind, auch attraktive Ecken sind. Es ist halt zu differenzieren, aber im Gesamten steht die Region leider immer noch nicht so besonders gut da.
Ja, okay, aber nur sozusagen zum Verständnis, das ist dann sozusagen, Gelsenkirchen ist ein Kreis, auch wenn er in sich natürlich extrem heterogen ist, richtig?
Richtig, genau.
Ja,
genau.
Okay. Gut, okay, dann ist natürlich die nächste Frage, du hattest es gerade schon angedeutet, Mainz ist möglicherweise dabei, weil es da einen Aufholbedarf gibt und da liegt die Attraktivität in diesem Aufhol oder in den Aufholmöglichkeiten. Welche Regionen haben denn eine besonders dynamische Entwicklung gemacht und gibt es Indikatoren dafür, welche sozusagen die nächsten Regionen sind, die eine solche Dynamik haben in der Entwicklung? Kann man das aus euren Daten herausziehen?
Also das Dynamic-Ranking finde ich eigentlich fast noch spannender, weil da sieht man ja, wo sich tatsächlich etwas verändert und mit Blick auf das diesjährige Dynamic-Ranking, gerade die Top 10, erkennt man, da sind eben auch sehr unterschiedliche Bundesländer daher vertreten. Also da sind dann aus den Ländern Schleswig-Holstein, Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen Kandidaten dabei. Das heißt, überall gibt es auch irgendwo Voraussetzungen dafür, dass sich die Städte und Kreise dynamisch entwickeln können, weiterentwickeln können. Und es gibt im Dynamic-Ranking sowohl mit Mainz eben einen Standort, der auch im Niveau unter den Top 10 ist, aber eben auch Städte, die eigentlich weit hinten liegen, was die Niveaus angeht. Da ist zum Beispiel Flensburg zu nennen, die sind auf Rang 7 des Dynamic-Rankings und auch Hof, die sind auf Rang 256. Ja, also das heißt, es gibt da eine große Entwicklung, große Unterschiede. Ganz vorne ist, wie gesagt, Mainz. Mainz hat sehr, sehr stark aufgeholt, zieht eben auch sehr, sehr viele Akademiker mittlerweile an, weil es eben als Forschungsstandort so begehrt ist. Und auch wenn BioNTech an der Börse ja ein bisschen schwächelt, muss man aber sagen, das Forschungsumfeld entwickelt sich hier weiter, zieht und erschafft viele Möglichkeiten, einfach hier für diese wissensintensiven Bereiche sich weiterzuentwickeln. So, und dann haben wir aber sowas wie Landkreis Dingolfing-Landau in Süddeutschland, da auch relativ weit vorne. Wir haben den Landkreis Birkenfeld auch in Süddeutschland, der sich weit entwickelt. Offenbach am Main auf Platz 4, ja, auch sicherlich überraschend. Und dann auf 5 natürlich die Spitzenposition eigentlich Leverkusen. Entwickelt sich auch sehr, sehr gut nach wie vor. Und dann Hof, Flensburg, Ansbach, Wiesbaden und Bamberg. Also das sind letztlich alles Standorte, die auf der einen oder anderen Seite profitieren, entweder von starken Wanderungen, von neuen Wirtschaftsansiedlungen oder eben davon, dass zum Beispiel besonders viele Akademiker hinzugezogen sind, sehr wissensintensive Industrien sich dort angesiedelt haben. Und von daher, da sind sicherlich einige Standorte, die man so als Immobilieninvestor vielleicht nicht auf den ersten Blick im Visier hat.
Okay, du sagst Leverkusen natürlich.
Ich wusste es schon immer.
Natürlich, und ihr habt ja auch eine wahnsinnig erfolgreiche Werkself, so ist es ja nicht. Aber die Frage, die sich stellt, ist, lass es uns da an dem Beispiel Leverkusen machen. Warum? Also was sind die Dynamiktreiber? Das ist ja so, also Mainz, BioNTech, Wissensumfeld, okay, das kann ich mir noch einigermaßen herleiten, aber was passiert denn gerade in Leverkusen? Weißt du, was sozusagen die Variablen sind? Okay, ihr habt gerade eine echt erfolgreiche Truppe so in der Bundesliga, alles klar, aber sonst? Ich meine, so viel kann das ja auch nicht mobilisieren.
Naja, Leverkusen, man muss natürlich sagen, Leverkusen hat lange sich in die andere Richtung entwickelt, Bayer sich immer mehr zurückgezogen, dadurch natürlich auch weniger Gewerbesteuereinnahmen, dadurch auch weniger Arbeitsplätze in dem Bereich. Mittlerweile funktioniert es aber eben ganz gut, dass das neue Unternehmen sich auch ansiedeln in Leverkusen, der Cem Park, wie er heute heißt, sich auch füllt mit neuen Unternehmen, auch rund um die chemische Branche und auch teilweise andere Industrien. Und das führt einfach dazu, dass eben die Zahl der Arbeitsplätze, auch der wissensintensiven Arbeitsplätze, auch wieder steigt. Dazu hat Leverkusen eben relativ starken Wanderungssaldo. Unter anderem natürlich auch deswegen, weil in Köln viel zu wenig gebaut wird. Davon profitieren eben viele Umlandgemeinden rings um Köln. Leverkusen gehört mit der Anbindung natürlich dazu. Das sind sicherlich so die wesentlichen Faktoren, die dafür sprechen, dass sich der Standort weiterentwickelt. Leverkusen war natürlich auch, das spielt der Immobilienmarkt natürlich schon eine Rolle, im Verhältnis zu Köln immer deutlich günstiger. Ja, deswegen haben wir jetzt hier auch eine stärkere Entwicklung, was zum Beispiel Mieten angeht. Aber wie gesagt, das zieht nach wie vor eben Menschen an, die sagen, okay, ich kann auch von Leverkusen aus schnell nach Köln oder nach Düsseldorf pendeln. Und das sind sicherlich wesentliche Treiber hier, die wir haben. Ähnlich sieht es natürlich bei Hof aus. Hof war lange Zeit auch so schwierig, aber weil sich Bayern insgesamt so stark entwickelt und die Preise so wahnsinnig hoch sind, ziehen einfach jetzt mehr Menschen auch nach Hof. Gewerbeansiedlungen sind dort auch günstiger. Also spielt sicherlich auch eine Rolle, dass solche Standorte dann eben besonders nach vorne gehen. Dingolfing Landau zum Beispiel, ich bin jetzt nicht ganz sicher, welcher Automobilkonzern dort aktiv ist, besonders aktiv ist, aber ich glaube Audi ist es. Aber das sind natürlich dann auch Faktoren, die solche Kreise dann nach oben ziehen. Das sind ja oftmals nicht so groß und Dingolfing ist jetzt kein Riesenstandort, aber macht ihn dann natürlich einfach auch interessant, als um zumindest zu prüfen, wie das mit Investments aussieht.
Könnte man also sagen, dort, wo wir eine starke Wirtschaft haben, eine starke wirtschaftliche Entwicklung, möglicherweise auch durch Gewerbeparks, die aufgelegt werden, die dann beworben werden, möglicherweise, und eine gewisse Knappheit in der Umgebung, könnten die wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren sein? Kann man das so zusammenfassen? Also ich versuche ja irgendwie so ein bisschen zu vereinfachen, so, weil da sind so viele ganz unterschiedliche Themen und dann denke ich, ja, wahrscheinlich sind es die beiden. Wenn ich eine starke Wirtschaft habe, zum einen, und zum anderen ein Defizit oder irgendwie in der Umgebung etwas, das wie Köln zu wenig baut oder wie Frankfurt zu teuer ist, dann habe ich eine Chance.
Ja, also ich finde, dass dieses Ranking diese ganze Komplexität ja nochmal deutlich macht, ne? Und auch zeigt, wie unterschiedlich Deutschland da aufgestellt ist. Also wir reden ja in der Immobilienwelt immer über die Top 7. Das ist so das Maß aller Dinge, aber dieses Ranking zeigt ja auch, da passiert ja auch ringsum und in Regionen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, ganz schön viel, wo sich eben auch einiges ansiedelt, wo wir auch eine gewisse wirtschaftliche Entwicklung haben und das macht es natürlich spannend, ja, und mit Blick auf den Immobilienmarkt, ich möchte das jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber zeigt es eben auch, es gibt deutlich mehr Möglichkeiten als die Top 7 und es gibt deutlich mehr Regionen, die wirtschaftlich erfolgreich sind. Wirtschaftlicher Erfolg ist natürlich ein Garant dafür, dass eben auch Mieten gezahlt werden können. Wir haben eine enge Korrelation zwischen Einkommen und Mieten und Einkommen kommen aus wirtschaftlichem Erfolg. Und insofern ist das natürlich schon spannend. Und es ist eben auch so, wir haben nicht nur in den Großstädten einen Wanderungsgewinn, sondern wir haben auch in manchen Landkreisen einen starken Wanderungsgewinn, den wir so vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Und auch das ist durchaus interessant.
Wir haben ja grundsätzlich in Deutschland die Wahrnehmung, dass alles nur in den Big Seven stattfindet. Das hat ja auch so eine politische Komponente. Wir denken ja auch irgendwie, Politik ist nur Berlin. Dabei ist es die größte politische Käseglocke, die man so hat. Du hast die Zahl immer präsent. Sag nochmal, wie viele Menschen leben in den Big Seven im Vergleich zum Rest der Republik?
Nee, in den Ballungszentren sind es rund 15 Millionen. Ne? 15 Millionen von fast 85 Millionen. Ne?
85?
Also, naja, wir gehen richtig, also 84 sind es, glaube ich.
Aber das zeigt nochmal schön, wie hier in Wahrheit unsere ganze Wahrnehmung völlig verzerrt ist. Wir haben 15 Millionen in den Big Seven und Ballungszentren und der Rest lebt halt überall anders. Und das ist auch die Frage zum Fokus der Studie, die ja vor allen Dingen auf ländliche Regionen liegt oder lag. Das ist auch gerade in dem Ranking, hast du immer wieder ländliche Regionen dazwischen gehabt. Was ist die Schlussfolgerung? Also wo würde man sagen, das ist jetzt das Hauptfinding, deshalb sollte man mehr ins Land gucken?
Also meine Kollegen haben die ländlichen Regionen besonders thematisiert, weil die natürlich gefühlt stark unter Druck stehen, weil eben in der Industrie tendenziell ja Beschäftigung abgebaut wird. Also etwa 42% der Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe ist eben in ländlichen Regionen. Die Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes im ländlichen Raum sind 36%. So, und wenn natürlich die Industrie aufgrund von Automatisierung, aufgrund von Produktivitätssteigerung vielleicht auch Beschäftigung abbauen kann oder eben weil eben Industrieproduktion sich in Deutschland nicht mehr so lohnt, kommen natürlich die Unternehmen und damit auch die Regionen unter Druck. Auf der anderen Seite, und das fand ich jetzt ganz interessant, was die Kollegen rausgestellt haben. Wir sind auf dem Weg, mehr erneuerbare Energien zu bauen und zu etablieren. Und dafür brauchst du Platz. Du brauchst die Windkraftanlagen, dafür brauchst du Platz. Du brauchst die Solaranlagen. Auch um Wasserstoff herzustellen, brauchst du letztlich Platz. Also du brauchst neue Industrieanlagen, auch im Bereich Batterien beispielsweise, im Bereich, wir sind jetzt ja sehr stark hier mit Intel beispielsweise, wenn es um Chipproduktion geht oder Tesla. Das sind ja auch Unternehmen, Industrieunternehmen, die dann auch wieder großen Platzbedarf haben. Und das hast du dann auch wieder im ländlichen Raum. Und insofern zeigen die Kollegen schon, naja, es ist eben sehr differenziert zu sehen. Und gerade über das Thema erneuerbare Energien bieten sich eben auch für manche ländliche Regionen wirklich Chancen, zum Beispiel große PV-Anlagen aufzubauen auf entsprechenden Flächen. Und ich meine, das ist durchaus ja auch was Interessantes. Das heißt, hier können durchaus neue wirtschaftliche Kerne entstehen, die dann natürlich auch einen entsprechenden Einkommensstrom generieren und damit eben auch gewisse Potenziale auch für den Immobilienmarkt bieten. Das fand ich ganz interessant, zeigt eben auch, wie differenziert das Ganze eben zu sehen ist.
Okay, dann hoffen wir mal, dass diese erneuerbaren neuen Kerne nicht alle abhängig sind von Subventionen, nicht wahr? Das ist ja manchmal dann ganz schnell, zack, gerade noch im Geld, heute schon nicht mehr. Herr Habeck und seine Kollegen müssten hier noch eine neue Verlässlichkeit entdecken. Aber vielleicht hat sich das ja auch bald erledigt. Nun gut, dann lass uns überlegen. Oder wolltest du es kommentieren? Wolltest du es
verändern? Ja.
Jetzt kommt wieder der Sozialismusprofessor.
Der Ökologieprofessor. Ne?
Nein. Jetzt wird's langsam ein bisschen wild.
Der Weg in Richtung erneuerbaren Energien lässt sich ja kaum mehr aufhalten. Ne? Also wir haben die Entscheidung getroffen. Wir machen keine Atomenergie mehr. Ich glaube, das werden wir auch nicht so schnell wieder hochfahren können. Wir werden, glaube ich, auch auf Dauer jetzt nicht mit Braunkohle und Ähnlichem wirklich arbeiten können. Da stehen einfach zu viele Ziele und Vereinbarungen entgegen. Also müssen wir in dem Bereich aufbauen. Und ich meine, wenn die Subventionen wegfallen sollten oder gekürzt werden, wird es auf andere Weise eben unterstützt, zum Beispiel durch einen CO2-Preis, der dann entsprechend teuer ist und der dann quasi relativ erneuerbare Energien entlastet. Ja, der Blick von Hauke ist wunderbar. Also es lohnt sich auch auf YouTube mal reinzuschauen. aber realistisch gesehen drehst du diese Entwicklung einfach nicht mehr um. Ja, man kann die kritisieren, man kann sagen, da haben wir falsche Entscheidungen getroffen, aber mit Blick auf die Zukunft, es wird in die Richtung gehen. Wir müssen da ausbauen, sonst haben wir einfach ein Riesenenergieproblem in Zukunft. Wir haben jetzt hier ein großes Energieproblem, aber das baut sich natürlich noch mehr auf. Und insofern müssen wir hier einfach deutlich vorangehen und das ist durchaus eine Chance auch für solche Regionen.
Ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren, aber eine Chance steckt drin. In jedem Umbruch und sei er noch so hirnverbrannt, ist eine Chance zu finden. So auch in dieser. Gut, aber die entscheidende Frage, und das ist ja das, was uns alle umtreibt, weil gerade wenn ich in diese Folge reinhöre, dann interessiert mich natürlich auch die Ankaufperspektive. Was folgt aus all dem für den Anleger? Also kann ich jetzt deinen Report oder den IW Regional Ranking einfach rausnehmen und sagen, so, die ersten 5, da investiere ich jetzt?
Ja, es gibt, glaube ich, wenig Menschen, die auf die Weise agieren können und sagen können, dann streue ich einfach mal. Was das Ganze für mich interessant macht, ist, man sieht, das Anlageuniversum ist einfach wesentlich größer. Ja, es gibt viele wirtschaftlich interessante Standorte in Deutschland, auch abseits der Top 7. Wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen, dass wir in vielen Regionen einfach mittlerweile ein Problem mit der Bautätigkeit haben, dass in vielen Regionen letztlich zu wenig Wohnungen da sind, dann lohnt sich es einfach auch nochmal den Blick zu weiten und zu sagen, okay, da gibt es eben auch Regionen, die ich vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, wo ich vielleicht dann auch nochmal einfacher an eine Immobilie komme, als jetzt in den üblichen Verdächtigen. Was aber eben auch wichtig ist, es geht immer, also was vielleicht für einen Investor, gerade wenn man ein bisschen sicherheitsorientiert ist, ein ganz wichtiger Punkt ist, ist immer auch die demografische Entwicklung. Demografie sichert einfach auch eine gewisse Entwicklung der Nachfrage. Das heißt, wenn ich in wachsenden Standorten investiere, habe ich einfach eine größere Chance, dass eben auch zukünftig ich gut verkaufen kann, zukünftig auch entsprechend Nachfrage da ist. Das ist sicherlich ein Punkt. Aber das haben wir mittlerweile eben in vielen Regionen. Und das andere ist, wir müssen uns klar machen, das verdeutlicht das Ranking auch, gerade die Vergleiche zum Vorjahr. Es gibt viel Bewegung in den Rankings. Es ist viel im Umbruch. Ich glaube, wir sind auch wirtschaftlich in einem gewissen Umbruch. Wir haben teilweise Probleme in der Industrie, andere Bereiche bauen sich auf, wir haben das Thema erneuerbare Energien. Also da ist viel im Umbruch, das muss man sicherlich auch berücksichtigen. Und was aber eben auch wichtig ist, alleine die Stadt oder der Kreis bestimmt noch nicht, ob Immobilieninvestment attraktiv ist. Ich fand das wichtig, was du vorhin zu Gelsenkirchen gesagt hast. Auch in einer Stadt wie Gelsenkirchen, also überhaupt nichts gegen Gelsenkirchen, auch wenn die jetzt relativ schlecht dasteht, kannst du trotzdem ein gutes Immobilieninvestment da machen, wenn du den richtigen Standort und die richtige Immobilie hast. Ja, und das ist vielleicht auch etwas. Und auf der anderen Seite kann man eben auch in einer Stadt wie Mainz ein ganz schlechtes Immobilieninvestment machen, auch wenn die so hoch stehen. Ne? Also von daher, die Mikroauswahl ist immer noch total wichtig, aber die Makroperspektive sagt eben, es gibt durchaus viele Optionen und das ist ja auch spannend.
Okay, dann danke ich dir herzlich fürs Auseinanderdröseln des IW Regional Rankings. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Wenn wir eine Frage nicht bearbeitet haben, die du gerne hören würdest, dann schick sie uns gerne. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und dann genießt den Tag, macht das Beste draus, Sommer. Und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.